So, einen wunderschönen guten Morgen. Schön bei euch heute hier zu sein. Ich habe mich wirklich sehr, sehr, sehr gefreut. Wenn man sich das Wetter heute anschaut, und gestern war eigentlich im Grunde genommen nicht anders, dann habe ich mir heute in der Früh gedacht, im Grunde genommen, der dritte Kapitel Offenbarungsbuch würde heute besser passen. Gell? Du sollst heiß oder kalt sein, gell? Ansonsten speie ich dich aus meinem Munde. So einige, ich denke wahrscheinlich die meisten kennen mich noch nicht, auch wenn ich eure Gemeinde schon einige Jahre kenne. Ich glaube, das sind schon ein paar Jahre, als ich hier zum letzten Mal war. Ich denke, Richard Gschewe, wenn ihr den Tippen euch noch erinnern könnt, da habe ich wahrscheinlich so vor 10 Jahren zurück hier übersetzen dürfen. Ein paar Worte zu mir. Ich heiße Martin Kmiel, sehr schwierig auszusprechen, das weiß ich. Wenige in Deutschland haben das bis jetzt geschafft und in all den Jahren nur 3 tatsächlich haben erkannt, woher ich komme. Ich komme nicht aus der schönen Schweiz und nicht aus der schönen Frankreich, sondern aus dem schönen Polen. Genau, richtig. Seit über 25 Jahren lebe ich schon in Deutschland. Seit 31 Jahren bin ich bekehrter Christ. Ja, 16 Jahre war ich, als ich zu Jesus in eine Pfingstgemeinde gefunden habe. Und seitdem habe ich auch zusammen mit meiner Frau in verschiedenen Gemeinden gedient und auch Werken. Lange, lange Geschichte. Ich bin ordinierter Pastor im BFP. Wenn du vielleicht nicht weißt, was BFP ist, das ist sehr, sehr einfach. Das ist Bund der fröhlichen Pastoren. Manche glauben, Frustrierte, aber das ist wirklich nicht wahr, fröhliche Pastoren. Menschen sind meine Leidenschaft und ich verbringe sehr, sehr, sehr gerne Zeit mit den Menschen. Vielleicht ist auch der Grund, nein, das ist mit Sicherheit nicht der Grund, aber in diesem Jahr hat uns Gott etwas Neues auf dem Herzen gelegt. Seit März haben wir eine neue Gemeinde gegründet hier in München, in Osten, in Trudering, Christian Family Church. Gott hat uns einen Raum gegeben, den haben wir im Grunde genommen nicht gesucht. Es ist ein toller Raum und wir feiern seit März Gottesdienste da. Okay, super. So viel zu meiner Persönlichkeit. Offenbarungsbuch, 2. Kapitel. Ich weiß nicht, ob du diese Geschichte schon öfters gelesen hast. Ich weiß nicht, wie oft ich diese Geschichte gelesen habe. Ich finde, es ist immer sehr, sehr wichtig, wenn man sich in ein Wort vertieft, dass man überlegt, was der Kontext sagt. Und weißt du, ich kann dir sagen, Offenbarungsbuch ist ein sehr, sehr interessantes Buch. Und ich bin persönlich kein Eschatologe, aber ich interessiere mich sehr engagiert, was zukünftig passieren wird. Gell? Ich habe einen Freund in Krakau, er ist da auch Pastor seit vielen, vielen Jahren. Und weißt du was, als er sich bekehrt hat und er hat angefangen, Bibel zu lesen, er hatte Angst gehabt, Offenbarungsbuch zu lesen, weil er dachte, ja, das ist das Buch. Er hat so eine große Ehrfurcht gehabt, das ist das Buch, wo offener Himmel beschrieben wird, wo Gott sagt, was in der Zukunft passieren wird. Aber weißt du was? Da steht tatsächlich, was in der Zukunft passieren wird. Und Gott hat einige Puzzlesteine einfach gezeigt, sehr deutlich. Und weißt du, einige Puzzlesteine sind uns einfach verborgen. Ja? Wissen wir tatsächlich, was in der Zukunft geschehen wird? Oder vielleicht mal ganz anders, was ist das Ziel des Buches? Was ist das Ziel von Offenbarungsbuch? Und weißt du, das Ziel ist sehr klar, sehr deutlich. Das steht schon in dem ersten Vers von Offenbarungsbuch. Das ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen, was in Kürze geschehen soll. Okay, alles klar. Gell? Also wenn wir lesen, dann wissen wir detailliert, oder? Manche Kanten sind sichtbar, sind sehr deutlich, sehr klar. Und einiges wissen wir nicht, einiges erkennen wir nicht, einiges verstehen wir nicht. Und weißt du was? Ich glaube, dass Erkenntnis im Laufe der Zeit wachsen wird. Auf einer Seite. Und ich glaube, das ist auch geschehen. Auf der anderen Seite, ich bin mir nicht sicher, ob wir wirklich alles bis auf letzte Detail erkennen werden. Aber weißt du, ich habe eine gute Nachricht für dich. Es ist vielleicht nicht so ganz so wichtig. Ja, warum? Im dritten Vers lesen wir, selig ist der, der liest und die da hören die Worte der Weisung und behalten, was darin geschrieben ist. Und ich bin so dankbar so über diese Vers, gell? Weil wenn es da stehen würde, selig sind die, die alles verstanden haben, was es geht. Oh, das wäre schlimm. Gell? Aber nein, es steht, selig ist der, der da liest und behält. Also Gott legt hier einen ganz klaren Fokus darauf, dass wir diese Worte lesen und in unserem Herzen behalten. Aber weißt du was, was mich immer wieder begeistert? Es gibt einige Fakten hier, die Gott einfach versteckt hat in diesem Buch, die so klar, sehr deutlich sind und mich persönlich einfach begeistern. Weißt du, so ein Faktum ist, es gibt eine gewisse Chronologie von Geschehnissen. Es werden 7 Siegel nacheinander aufgemacht, gebrochen. Und es ist so ein markantes Wort, das sich dann einfach immer und immer wieder wiederholt und es steht, und danach. Das bedeutet, es gab Geschehnisse davor und es gab Geschehnisse danach. Und ich weiß nicht, hast du dir mal darüber Gedanken gemacht? Was für eine Rolle spielen diese 7 Briefe an die 7 Gemeinden? Ja, es ist einfach sehr, sehr interessant. So, auf einer Seite sind das echte Briefe an die echte Gemeinde, die zu diesem Zeitpunkt tatsächlich existiert haben. Das auf einer Seite. Auf der anderen Seite wissen wir auch, dass echte Geschehnisse aus der Vergangenheit Prophetien waren für die Zukunft. Und das einfach, wenn wir Altes Testament studieren, sogar nicht selten, wenn wir Psalmen uns anschauen. Und am Anfang dieses Buches steht sehr deutlich, das ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen, was in Kürze geschehen soll. So diese Kürze, das müssen wir so ein bisschen in Anführungsstrichen nehmen. Wir wissen, dass die Zeit bei Gott ein Stück weit eine andere Rolle spielt. Aber so fängt das Buch an. Und dann sagt es, ja, das ist das Ziel, zu zeigen, was in Kürze geschehen soll. Und was folgt danach? Danach folgen die 7 Briefe an die 7 Gemeinden Jesu. Und dann werden diese 7 Siegel nacheinander gebrochen von einem Buch, weißt du, und sehr interessant, dieses Buch. Weißt du, ich weiß nicht, ob du dir erinnern kannst, Mose hat gesagt, weißt du, tausende Jahre davor, Gott, wenn du das und jenes nicht tun, dann lösche mein Name aus deinem Buch. Gell? Und dann endet einfach unsere Bibel, unsere heilige Schrift mit Offenbarung Buch. Weißt du, und da werden diese Siegel gebrochen. Und es ist echt krass, wie sich einfach das durchzieht durch diese gesamte Bibel. Und weißt du, die Zahl 7 ist auch sehr interessant. Das ist die Zahl der Vollkommenheit. 7 Tage der Schöpfung, 7-malige Vergeben, 7 Geister, 7 Diakone, 7-mal der Amann hat sich untertauchen müssen, um eine Heilung zu erfahren. Schlussendlich auch 7 Siegel. Und es gibt einfach diese Zahl, die sich so oft wiederholt in der Bibel. Und ich glaube persönlich, dass diese Zahl 7 und die Botschaft an die 7 Gemeinden, das sind 7 letzte Etappen hier der Gemeinde Gottes auf der Erde. Und weißt du, ich möchte nicht heute alles sagen, ich werde nicht sehr viel interpretieren, wir kommen gleich zu dem Text, der vorgelesen wurde. Ich möchte nicht sagen, so ist es. Aber weißt du, ich möchte dich hineinnehmen in meine Überlegungen, wenn ich einfach das Offenbarungsbuch lese, was mich irgendwie mitgenommen hat. Und wir lesen, dass der Gottessohn bewegt sich zwischen 7 goldenen Leuchter. Und weiter erfahren wir, dass die goldene Leuchte diese sieben Gemeinden sieht und Jesus bewegt sich mitten unter diesen sieben Leuchter. Und was bedeutet Licht in der Bibel? Licht in der Bibel bedeutet Wahrheit. Weißt du, und die Gemeinden sind dazu berufen, das Licht in die Dunkelheit dieser Welt hineinzutragen. Und wenn Jesus sich zwischen diesen sieben goldenen Leuchten bewegt, bedeutet das, dass Jesus insbesondere in diesen sieben Etappen, letzten Etappen, Gemeinde Jesus sehr begleitet und ihr sehr, sehr nah ist. Und dann die nächste interessante Frage ist, was ist der Adressat von diesem Buches? Und weißt du, Adressat, so ist auf einer Seite, wir lesen so, dass die Schreiben geschrieben sind an die Engel der Gemeinde. Aber wer waren die Engel der Gemeinde? Oder wer sind die Engel der Gemeinde? Die Beschützer, die Bewacher der Gemeinde. Und weißt du, im ersten Kapitel lesen wir, dass sie auch den Sternen gleichgestellt werden, diese Engel. Was sind die Sterne? Was gibt Orientierung oder was hat Orientierung in alten Zeiten den Menschen gegeben, insbesondere der Seeleute? Du könntest sagen, natürlich der Kompass. Aber weißt du, der Kompass ist erst im 13. Jahrhundert erfunden worden. Also Kompass war es definitiv nicht. Die Menschen haben sich orientiert nach den Sternen. Sie haben in der Nacht geschaut in den Himmel und haben sich danach orientiert. Und wenn wir dann Apostelgeschichte 20. Kapitel unter anderem lesen, dann sehen wir, dass diejenigen, die Orientierung geben, die Führung schenken, das sind die Ältesten der Gemeinde. Das auf einer Seite. Das ist der Adressat der Gemeinde. Also im Grunde genommen, Jesus sagt zu den Ältesten der Gemeinde, Leute, die ja die Gemeinde leitet, die Gemeinde beschützt, die einfach da sind, um eine Korrektur einfach zu tun. An euch gebe ich hier Anweisungen, aber nicht nur, weil im vierten Vers lesen wir auch, dass es die Schreiben an die Gemeinden gerichtet worden waren. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist der Gemeinden sagt. Und an dieser Stelle merken wir spätestens ein markanter Satz, der sich immer und immer wiederholt und bedeutet Gegenwart. Das bedeutet, dass dieses Wort nicht nur an die Ältesten der Gemeinde, nicht nur an diese Gemeinden selber, sondern auch heute für dich und für mich ist dieses Wort geschrieben worden. Und ich möchte mich heute mit dieser ersten und ausschließlich dieser eine Etappe aus dem Offenbarungsbuch beschäftigen. Und ich möchte dir etwas sagen. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Aber weißt du was? Es ist echt eine seltsame Geschichte. Es ist eine krasse Geschichte. Und weißt du was? Ich verstehe es überhaupt nicht, um was es da tatsächlich Jesus an dieser Stelle geht. Warum? Weißt du, weil Jesus kommt und stellt sich vor diese Gemeinde in Ephesus und sagt zu dieser Gemeinde, tue Buße. Tue Buße. Weil wenn nicht, dann komme ich zu dir und es gibt ernsthafte Konsequenzen. Es gibt Konsequenzen, wenn du keine Buße tust. Und weißt du, wenn wir uns beschäftigen damit, was für eine Gemeinde die in Ephesus war, dann wird unsere Verwunderung noch größer. Und ich habe mir also sieben verschiedene Punkte ausnotiert, die beschreiben, wie diese Gemeinde in Ephesus war. Also der erste Punkt, das war eine Gemeinde, die Werke für Jesus vollbracht hat. Und weißt du was? Das sagt nicht irgendeine Heini um die Ecke. Müller oder Meier oder schöne Zeugnis mit Siegel und Stempel aus einer Gemeinde von Pastor oder Ältesten oder whoever. Nein! Das bezeugt Jesus selber. Sehr deutlich, sehr klar. Und weißt du, zweiter Punkt steht es, Jesus kennt ebenso die Mühe, die diese Gemeinde abzeichnet. Also sie haben sich für Jesus gemüht. Sie haben Mühe einfach gehabt, Jesus zu dienen. Dritter Punkt, wir lesen, sie waren geduldig. Vierter Punkt, sie konnten den Bösen nicht ertragen. Also sie haben so einen besonderen Gerechtigkeitssinn in ihrem Herzen, der dem Herzen Jesus absolut entsprochen hat. Sie haben fünftens falsche Apostel überprüft und sie als Lügner befunden. Also sie waren geistlich sehr fit. Sie waren einfach imstande, Berufungen zu erkennen und zu sagen, da sind Apostel, da sind keine Apostel. Die waren geistlich richtig fit. Und sechstens, sie haben Lasten für Jesus getragen und sind nicht müde geworden. Und siebtens, sie haben die Werke der Nikolaiten gehasst, so wie Jesus sie hasste. Und weißt du, das ist total interessant, was hier steht. Und weißt du, wenn wir diese alle Begriffe einfach so als Muster für modernes Christentum nehmen würden, boah, wer kann da noch bestehen? Ja, krasse Sache, Werke und Werke. Aber Jesus geht an diese Stelle sehr schmerzfrei, total unbefangen. Er legt einfach den Finger in die Wunde hinein. Und ich möchte dir etwas sagen. Ich habe einige Zeugnisse bekommen aus verschiedenen Dienststellen. Mein letztes Zeugnis, 17 Jahre Dienst in einer Gemeinde mit Siegeln und Stempel. Also richtig schönes Zeugnis. Boah, da kann man echt stolz werden, gell? Von unserem Vizepräses und ich frage mich, wenn ich eines Tages vor Gott eines Tages stehen werde, was für ein Zeugnis wird er mir ausstellen? Was wird er denn eigentlich von mir sagen? Wird er einfach sowas sagen wie von dieser Gemeinde in Ephesus? Oder wird er komplett was anderes sagen? Ihr Lieben, ich möchte dir heute etwas sagen. Die Gemeinde in Ephesus, das war keine 0815 Gemeinde. Das war eine Mustergemeinde. Und weißt du, wenn wir so eine Gemeinde in unserer Gegend, in unserer Region, in unserer Stadt hätten, dann würden wir sie kennen, dann würden wir sie sehen. Da würden wir einfach sagen, Mensch, wir müssen von dieser Gemeinde echt wirklich etwas lernen. Das war kein Durchschnitt, das war 1++++. Und Jesus sagt, echt, die haben sich für ihn gemüht und sind nicht müde geworden. Ihre Kräfte haben nicht nachgelassen, weiter für Jesus sich zu bemühen, Werke vollzubringen, geduldig sein, Berufungen auf den Prüfstand zu stellen, Lasten zu tragen. Wow! Krasse Sache. Das war ihr tägliches Brot. Das waren keine Jammerlappen. Das waren keine Warmdusche. Das waren echte Kämpfer. Ich weiß nicht, wie wir einfach manchmal Gemeinden beurteilen. Wenn du vielleicht irgendwo eine Gemeinde besuchst und dann schaust du und sagst, boah, moderner Gottesdienst, Rauch auf der Bühne, Lichter, boah. Cool, gell? Gute Prediger, alles perfekt. Versteht mich bitte nicht falsch. Wir haben dieses Jahr eine Gemeinde gegründet. Wir haben noch keinen Rauch auf der Bühne, aber ich war der Erste, der bunte Lichter gekauft hat. Das Raum ist richtig schön, aber es ist einfach so ein bisschen weiß. Und dann dachte ich, okay, es ist gut, wenn wir also eine nette Atmosphäre mit warmem Licht schaffen. Und es ist richtig gut geworden. Also ich bin überhaupt nicht dagegen, sogar total dafür, auch wenn ich nicht mehr so ganz jung bin. Aber ich verstehe junge Generation. Ich möchte da auf jeden Fall investieren. Aber wie würde Jesus unsere Gemeinde bewerten? Wie würde Jesus Christian Family Church bewerten? Wie würde Jesus charismatisches Zentrum bewerten? Und weißt du, Jesus stellt sich von dieser Gemeinde in Ephesus und macht eine offene Abrechnung. Und es geht wirklich um Taten, es geht um Werke. Und ich spüre irgendwie, wie mein Herz klein wird. Weißt du, und dann denke ich mir, Mensch, unsere Theologie, so, wir werden aus Gnade gerettet, das irgendwie, passt irgendwie dazu. Jesus, was machst du denn an dieser Stelle? Aber weißt du, Jesus ist irgendwie hier gnadenlos. Er stellt sich vor diese Gemeinde. Und er richtet über diese Gemeinde, weil obwohl sie so viel Geduld hat und tiefe Geistlichkeit und scheinbar irgendwie so fehlerlos war, Jesus, da stimmt etwas nicht an dieser Stelle. Jesus, du hast irgendwie bestimmt einen Fehler gemacht. Jesus, du siehst diese Gemeinde, die sich für dich so bemüht. Geduld hat, Werke tut. Und du gehst mit ihr so hart ins Gericht. Aber weißt du was? Jesus hat einen Grund, warum er mit dieser Gemeinde so spricht. Jesus hat einen triftigen Grund, warum er so hart mit dieser Gemeinde umgeht. Ich möchte euch etwas erzählen. Ich weiß, die Leute mögen, wenn man etwas erzählt. Dann wird es nicht so langweilig, wenn man einfach predigt. Seit 24 Jahren bin ich verheiratet. Also nächstes Jahr wird 25. Jubiläum. Jetzt dürft ihr klatschen. Immer noch glücklich mit meiner Frau Monika. Sie ist heute auch da. Ich werde nicht mit Finger zeigen, wo. Und weißt du was? Meine Frau Monika, sie dient mir. Sie dient mir sehr viel. Weißt du, meine Frau putzt meine Wäsche. Also ich muss sie einfach nur an einer Stelle ablegen. Also wenn ich sie da nicht ablege, dann ist sie sauber. Aber ansonsten muss ich sie quasi in eine Tonne da schmeißen und dann macht sie das. Weißt du, sie kümmert sich um unsere Kinder. Wir haben zwei Töchter. Sie macht Einkäufe. Und weißt du, sie macht sehr viel für mich. Sie dient mir. Sie kümmert sich um das ganze Haus. Weißt du, und ich muss einfach nicht fragen, Mensch, wird's was gekocht oder wird's nicht gekocht? Nein, sie macht das. Ich arbeite als Berater in meiner Profession, wo ich dann noch Geld verdiene, als Seniorberater bei SAP. Und ich sitze meistens im zweiten Stock unseres Hauses. Und da muss ich nur hören und sie ruft mich zum Essen, dann komme ich runter, weißt du was, und das Essen ist da, gell? Und es schmeckt auch richtig gut. Und ich möchte dir sagen, sie dient mir. Sie dient mir echt richtig sehr viel. Aber weißt du was? Wenn es nur mir darum gehen würde, dann könnte ich das irgendwie anders organisieren. Ich könnte eine Putzfrau organisieren, die einfach jeden Tag zu mir nach Hause kommen würde und sie würde mein Haus putzen. Und sie würde auch für mich kochen. Und sie würde Einkäufe machen. Und weißt du, sie könnte einfach das alles irgendwie für mich übernehmen, was wichtig ist, damit das Zuhause einfach gut funktioniert. Aber weißt du was? Es mag sein, dass diese Frau das noch besser, noch perfekter, noch genauer machen würde. Und ich wäre noch mehr zufrieden. Aber weißt du was? Für diese Frau wäre das ein Job. Es wäre ein wichtiger Unterschied. Weißt du, sie würde das aus einer ganz anderen Motivation machen. Und weißt du, sie würde einfach am Ende jeden Monat zu mir kommen und sagen, bezahle mir, weil ich für dich gekocht habe, weil ich für dich geputzt habe, weil ich für dich organisiert habe, weil ich deine Einkäufe übernommen habe. Und weißt du, sie würde das einfach alles machen, vielleicht noch viel besser, aber sie würde etwas erwarten. Sie würde im Hintergrund einfach auf diese Ende des Monats warten und würde zu mir kommen und sagen, bezahle mir, weil ich das und jenes für dich einfach gemacht habe. Liebe Frauen, das ist ein Appell. Manchmal hört man so, okay, was will der Helmut, ja, von seiner Frau? Er ist ständig irgendwie unzufrieden. Ja, kennt man manchmal solche Geschichten, oder? Er kommt nach Hause, es ist alles aufgeräumt, Kinder, perfekt, Hausaufgaben gemacht, Garten stimmt, Mensch, Fenster immer blitz und blank geputzt und der ist immer irgendwie ständig unzufrieden und läuft weg. Liebe Frauen, das, was wir Männer von euch haben wollen, das ist nicht das, was ihr tut, sondern das, was ihr seid. Es ist nicht das, was ihr tut, sondern das, was ihr seid. Ich möchte hier zu dieser Stelle kommen. Ich werde gleich zu Ende kommen, meine Predigt. Weißt du was? Diese Gemeinde in Ephesus, die so perfekt war, die so gut war, ist im Laufe der Zeit, das glaube ich, eine Putzfrau geworden. Aber weißt du, das Problem ist, dass Jesus keine Putzfrau will. Weißt du, Jesus will eine geliebte Braut. Jesus will eine makellose Braut. Jesus will das, was die Frau ist und nicht das, was sie macht. Und es mag sein, weißt du, dass die Gemeinde in Ephesus am Ende jedes Monats zu Jesus gekommen ist und gesagt hat, bezahle mir, weil ich für dich gearbeitet habe, weil ich für dich Werke getan habe, weil ich mich bemüht habe, weil ich geduldig war, weil ich falscher Apostel für dich erkannt habe. Und Jesus stellt sich vor diese Gemeinde und sagt, tue Buße und tue die ersten Werke. Können wir aufstehen? Vielleicht, Lobpreisteam kann nach vorne kommen. Lass uns ein bisschen Musik im Hintergrund spielen. Darf ich dich heute was fragen? Lass uns unsere Augen kurz schließen. Keine Angst, ich werde niemanden nach vorne holen. Es geht nicht um mich. Es geht um Jesus und dich heute. Und ich möchte dich heute fragen, ich möchte dir eine Frage heute stellen. Wie ist deine Beziehung mit Jesus? Vielleicht hast du für Jesus in letzter Zeit sehr viel getan. Vielleicht hast du hart gearbeitet. Vielleicht denkst du jetzt an deinen Dienst. Und weißt du, Jesus klopft an dein Herz heute hier und sagt, ich will dich. Ich will nicht deine Werke. Ich will nicht das, was du für mich alles gemacht hast. Sondern ich will dich. Und vielleicht merkst du jetzt so in deinem Herzen, dass du im Laufe der Zeit eine Putzfrau geworden bist. Aber weißt du, Jesus will keine Putzfrau. Und wenn du spürst in deinem Herzen jetzt diese Herausforderung, dann komm jetzt zu Jesus. Schiebe das einfach nicht auf morgen. Komm jetzt zu Jesus und tue Buße. Tue Buße einfach. Und weißt du, in meinem Leben sieht das so aus, wenn ich merke, dass Jesus zu mir kommt und sagt, Martin, das ist die Zeit, Buße zu tun. Du hast für mich gearbeitet, du hast dich abgeackert, aber ich will keine Putzfrau. Ich komme, um eine Braut zu holen. Lass uns gemeinsam zu Gott jetzt kommen. Vater, wir sind heute hier da. Wir sind heute hier da und du bist auch da. Und du weißt sehr genau, wo wir stehen. Und ich spüre, Vater, du wirfst uns diese Herausforderung zu, etwas zu verändern. Und vielleicht für eine gewisse Zeit sogar aufhören zu tun und zu arbeiten und abzuackern. Und ich bitte dich, dass du uns wachrüttelst, Vater, da wo wir das heute brauchen. Und veränderst und uns auch zu diesem Punkt bringst und hinleitest, wo du uns als Braut haben möchtest. Wenn du diese Herausforderung spürst in deinem Herzen, dann schiebe das bitte nicht auf morgen, sondern sprich heute mit ihm. Heute ist diese Zeit. Ich danke euch fürs Zuhören. Nehmt das Wort in dein Herz. Denke daran, nicht nur heute, sondern Montag. Dankeschön.